Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über ein Thema, an das ich schon viel gedacht habe, aber nie daran gedacht habe, es zum Podcast-Thema zu machen. Magnus hat das jetzt getan. Ich bin gespannt. Stottern. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, vielleicht vorneweg, hast du selber mal gestottert oder irgendwelche anderen Sprachschwierigkeiten gehabt, die du überwinden musstest im Leben?
Hatte ich tatsächlich nicht. Nie.
Ich auch nicht. Und deswegen befürchte ich, dass wir an bestimmten Stellen, mangelt es uns einfach an dem Verständnis. Und dafür möchte ich mich diesmal, ich entschuldige mich ja gern hinterher, diesmal möchte ich mich gleich von vornherein entschuldigen, dass wir das möglicherweise einfach nicht verstehen können. Ich muss auch gestehen, und das ist jetzt so ein Seelenstrip, ich werde keinen erzählen, aber ich kenne ein paar Stottererwitze, die wirklich großartig sind. Und ich habe Gott sei Dank in meinem Leben schon ein paar Stotterer kennengelernt, die auch darüber lachen konnten. Bin aber auch der festen Überzeugung, dass es bestimmt Leute gibt, die aus guten Gründen nicht darüber lachen können. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also wie sensibel also, bist du dem gegenüber?
Kann ich selber nicht wirklich beurteilen, aber ich hatte einen Klassenkameraden, der stotterte ziemlich und der fand es nicht sehr witzig. Aber das war auch in einer Zeit, in der man sehr unsouverän ist vom reinen Alter her. Also ich denke mir, ich hoffe mal, dass sich das heute etwas geändert hat. Wobei ich nicht glaube, dass sich sozusagen das Stottern bei ihm noch geändert hat. Ich befürchte das nicht, aber
der Umgang damit vielleicht. Mhm. Also was ich interessant finde ist, ich würde jetzt auch mal die These aufstellen, dass vielleicht auch die Witze damals einfach nicht besonders gut waren. Es gibt ganz viele natürlich auch Witze gegenüber Menschen und ihren Schwächen, die furchtbar schlecht sind. Also da darf man dann auch sagen, dass man das nicht lustig findet. Oder einfach auch gemein sind. Wie gesagt, ich erzähle keinen, das machen wir dann, wenn die Aufnahme gestoppt ist. Jo. Ich muss sagen, das Mutigste, was ich hier erlebt habe in Sachen Stottern, war, als ich eine Technologieveranstaltung moderiert habe online. Und ich wurde dann gefragt, ob es mich stört, dass einer der Referenten ein ganz, ganz starker Stotterer ist. Und dann habe ich gesagt, nee. Ich habe gesagt, ich finde das ja auch super, da es eine Online-Veranstaltung ist. Es könnte ja sein, dass da jetzt Leute sind, die, also ich hatte ihn nicht gesehen, ne? Man hat es mir nur erzählt, es sei wirklich stark. Und dann habe ich gesagt, wenn der jetzt live wäre und das ist so stark, dass die Leute vielleicht dann entsetzt gucken oder vielleicht der eine oder andere so lachen muss, das ist vielleicht blöd, das wirkt ja auf ihn zurück. Aber da es online ist, kann er ja nicht sehen, ob irgendjemand, und ich bin mir sicher, ich weiß es ja vorher auch, aber ich bin da eh nicht so, die Tatsache an sich, dass jemand stottert oder so, finde ich nicht lustig, nicht? Also das ist überhaupt nicht so. Und ich bin dann auch nicht einer von denen, die dann immer versuchen wollen zu soufflieren, was ja erfahrungsgemäß, glaube ich, nicht so gut ist. Und dieser Mensch hat es dann tatsächlich gemacht, der hatte seinen Vortrag aufgezeichnet, da waren dann also wenige Stotterer, weil da war er kaum nervös, also das hat er sehr gut gemacht. Und dann gab es aber Fragen und Antworten als Session und er hat wirklich so gestottert, wenn ich das nicht gewusst hätte, ich dachte, der parodiert Stottern. Also das war wirklich eine große Schwierigkeit für ihn. Teilweise mitten im Satz blieb er also an einer Stelle hängen und also man hatte das Gefühl, er musste fast körperlich aufstampfen, also den so hart auf den Boden stampfen, um irgendeine Blockade zu überwinden. Aber er hat das gemacht und auch mit großer Überzeugung, der sagt, das ist die Schwäche, die ich habe, das ist quasi die, wenn man so will, Behinderung oder wie man es nennen möchte, die ich habe. Und ich muss damit umgehen und alle anderen müssen auch damit umgehen. Und der macht alles, was man auch sonst macht, dem Stottern zum Trotz. Und das hat mir wahnsinnig imponiert. Also das finde ich ganz, ganz toll. Und das ist auch jemand, der was zu sagen hat. Die ganze Gemeinde in dem Fachgebiet, in dem er arbeitet, klebt ihm wirklich an den Lippen, wenn er spricht. Und deswegen finde ich das toll, dass er.
Aber er muss natürlich einen Weg finden, um mit dem Stottern so umzugehen, dass er damit leben kann. Und aber auch irgendwie, damit seine Zuhörer damit leben können.
Ja.
Also es ist ja sehr beeindruckend, was einzelne Stotterer hinkriegen. Ich meine, Joe Biden war ja früher angeblich auch ein massiver Stotterer. Und er hat das größtenteils überwunden. Und es gab ja einmal eine rührende Szene, wo er in irgendeiner, es wird ja inszeniert gewesen sein, keine Ahnung, aber er war in irgendeiner Schule oder so oder einer Trainingseinrichtung, wo er dann einen kleinen Jungen hatte, der eben unter seinem Stottern sehr litt. Und dann ist er wohl einfach sehr empathisch mit dem Jungen umgegangen und hat ihm gezeigt, dass man damit groß werden kann. Der Einzige, der sich darüber lustig gemacht hat, war Donald Trump, der nicht nur stottern, also naja gut, also es lohnt nicht der Erwähnung. Aber beim Stottern ist eigentlich die entscheidende Aussage, um jetzt sozusagen alles vorwegzunehmen, was ich zu sagen haben werde, ist eigentlich die entscheidende Aussage, dass man heute nicht mehr versucht, das Stottern um jeden Preis zu unterbinden. Das hat man früher getan, das hat man bis vor 20, vor 10 Jahren, weiß ich nicht, getan. Sondern dass man heute eben einfach versucht, die Sprachstörung zu akzeptieren und den Leuten zu helfen, versucht, damit umzugehen. Also nicht, wir kriegen das in den Griff, wir machen das weg, schaffen wir eh nicht, sondern wir trainieren gemeinsam, wie du damit umgehen kannst und wie du die Symptome so in den Griff kriegen kannst, dass du eben Vorträge halten kannst, online oder eben wie auch immer.
Du hast das gerade so gesagt, dass das das Wichtigste ist, was du jetzt sagen wirst. Nee, du hast gesagt, alles nimmst du vorweg. Aber das ist ja eine klassische Erzählstruktur im Whodunit, also im Aufklärungskrimi. Man sieht den Mord und dann ist das Spannende daran zu entwickeln, sozusagen mit dem Detektiv zu gucken, wie kommt er drauf.
Und so dann vergiss, was ich gesagt habe. Dann vergiss, was ich gesagt habe. Dann reden wir jetzt einfach mal, wo kommt das eigentlich her? Wir stellen uns mal ganz dumm. Wo kommt das Stottern her? Das wäre zum Beispiel deine einleitende Frage gewesen in einem klassischen Whodunit-Krimi.
Ja.
Whodunit-Krimi.
Krimi im Kriminal, ja.
Und dann hätte ich gesagt, dass wir ungefähr seit 1000 Jahren wissen, dass Stottern...
Warte, lass mich in Art eines vielleicht 30er-Jahre-Detektivs. Ich habe da natürlich eine filterlose Zigarette im Mund und auch einen Hut auf, muss man sich jetzt vorstellen natürlich. Dann sage mir, Partner, wo kommt dieses Stottern eigentlich her?
Ja, und dann habe ich einfach die Frage, in welcher Zeit bewegen wir uns gerade? Bewegen wir uns in der Zeit so in den letzten 2000 Jahren?
Antworten wie heute, aber...
Nein. Also bis vor, sagen wir mal, 300 Jahren hätte ich gesagt, ja, das kommt durch die trockene Zunge.
Ach so.
Das hat man gewusst, das wusste schon Galen im 2. Jahrhundert. Okay.
Aha.
Dann im 17. Jahrhundert ging man davon aus, es ist eine steife Zunge. Das war Bacon, auch ein großer Wissenschaftler.
Ja.
Im 19. Jahrhundert ging man tatsächlich und ohne Scherz davon aus, dass es eine zu lange Zunge ist. Wobei man sich die Therapie der zu langen Zunge auch durchaus drastisch vorstellen muss.
Man hat das versucht dann zu therapieren?
Zu operieren.
Ja.
Soweit ich das weiß, hat man wirklich versucht, es zu operieren. Und im 20. Jahrhundert, das ist in der modernen Zeit, wo dann alles in der Medizin modern und richtig war, ging man davon aus, dass es ein Defizit in der Erziehung war oder Angststörung oder... Ach so, die Freudianer sprachen von einem oral-sadistischen Konflikt.
Bitte. Niemand hat so bescheuerte, aber auch interessante Begriffe wie die Freudianer, muss man einfach
nicht mal sagen. Nicht wahr? Ja, eben. Und dazu muss man aber sagen, alle Erklärungsansätze sind vom Grund auf falsch, sind einfach falsch. Und man ist auch wirklich von dem Erklärungsansatz runter, dass es irgendetwas mit der Psyche zu tun hat.
Man weiß heute, dass es ist, wie vor 4000 Jahren schon die Sadduzäer dachten, es ist natürlich ein böser Dämon, der in einem wohnt. Das habe ich mir jetzt ausgedacht.
Moment, zumindest ist es ein böser Dämon, der im Gehirn wohnt. Also es ist tatsächlich sozusagen ein Systemproblem des Gehirns, aber es ist nicht ein psychisches Problem. Und insofern ist auch nicht, mit vielen Ausrufungszeichen versehen, ist auch nicht eine Psychotherapie eine Lösung dieses Problems. Obwohl sie sowohl angeboten als auch gemacht wird. Nein, Psychotherapie bei Stottern bitte ausdrücklich nicht.
Und jetzt benutzt, liebe Freudianer, ihr müsst sehr, sehr tapfer sein, ich werde diesen Fachbegriff jetzt falsch benutzen. Jeder, der behauptet, es sei ein psychotherapeutisches Problem, ist ein Oralsadist. So, das wollte ich einfach mal so sagen. Ich finde, so macht es auch Sinn. Welcher Art ist diese Fehlfunktion im Gehirn? Denn wir kennen ja, also vor allem du kennst zahlreiche Fehlfunktionen.
Also zunächst mal können wir ja ganz kurz beschreiben, was ist Stottern eigentlich? Es gibt eigentlich zwei Arten oder drei. Es gibt einmal, dass sozusagen ein Laut langgezogen wird. Also wenn jemand sagt, das Gehirn und der Finger, dann ist das eine Art des Stotterns.
Moment mal, du hast gesagt langgezogen. Es klingt langgezogen. Aber eigentlich... schafft er es nicht, den Laut zu verenden und den nächsten zu beginnen. Richtig
ist das? Ja, genau. Okay. Genau. Die zweite Möglichkeit ist, was man so klassisch im Ohr hat vielleicht, das ist diese Wiederholung.
Immer wieder sozusagen den Laut ansetzen.
Ja, also sowas wie das Gehirn.
Wie das in den Witzen halt gemacht wird.
Genau. Und das soll jetzt auch überhaupt nicht lustig klingen, das ist auch nicht lustig, aber das ist eben die Beschreibung. Und dann gibt es eine dritte Form, eine Mischform sozusagen, wo dann die Stimme einfach stecken bleibt, eine Totalblockade. Gut.
Nach meiner Beobachtung, korrigiere mich, ist es aber durchaus möglich, dass bei einer und derselben Person nicht nur eine, sondern auch zwei oder alle drei Varianten auftauchen, richtig?
Ich bitte um Entschuldigung. Ja, ausdrücklich, okay. Genau. Und erwähnenswert ist auch, dass Stottern ausgesprochen häufig ist. Also das hat mich in der Vorbereitung überrascht. Ungefähr jedes 20. Kind stottert. Beginnt so ungefähr mit 4 Jahren oder so ähnlich, jedes 20. Mhm. Und jeder 100. Erwachsene stottert noch.
Wenn du sagst, beginnt mit 4 Jahren,
ja.
Auch auf die Gefahr, dass du vielleicht sagst, oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Wäre total okay. Man weiß ja so viel nicht. Guck, was die ganzen Mediziner und Wissenschaftler früher alles falsch wussten. Mir ist lieber, du weißt was nicht, als du weißt es falsch. Ist es so, weil an der Stelle etwas sich falsch entwickelt? Oder ist es so, dass da eine Entwicklung nötig ist, die das Gehirn dann einfach nicht mitmacht zum Beispiel?
Das ist rein spekulativ. Es wäre rein spekulativ. Mhm. Ich habe ja zwei mögliche ablehnende Antworten. Die eine ist, ich weiß es nicht. Und die andere ist, man weiß es nach meinem Wissen nicht. Und in diesem Fall würde ich sagen, man weiß es nicht.
Okay.
Aber interessant ist eben, und das ist auch ein springender Punkt, Im Kleinkindalter, also 4 Jahre oder so, ist Stottern gar nicht ungewöhnlich. Jedes 20. Kind ist ja sehr viel.
Das stimmt.
Und wenn jetzt nur noch jeder 100. Erwachsene stottert, dann ist es ja so, dass 4 von 5, wenn ich das jetzt richtig überschlagen habe, dass 4 von 5, da wächst sich das eben einfach aus und man kann einfach abwarten und nichts tun. Das Problem dabei ist, es gibt keinen Hinweis darauf oder jedenfalls keinen zuverlässigen Hinweis darauf, wer von denen, die als Kind stottern, dann als Erwachsene nicht mehr stottern oder wer eben weiter stottern wird. Das heißt, wen man behandeln muss und bei wem man einfach abwarten kann. Und das macht die Sache ein bisschen problematisch. Das heißt, man kann nicht abwarten, man muss relativ früh anfangen, wenn man erfolgreich sein will, in der Therapie. Aber man weiß nicht, wer eigentlich eine Therapie braucht. Also muss man alle therapieren, die eben in diesem Alter stottern, um diejenigen, die weiter stottern werden, auch behandelt zu haben.
Und das ist jetzt nichts gegen Logopäden, aber das ist jetzt nicht irgendwie eine Idee vom Verband der Logopäden, sondern das ist auch nach allem, was alle anderen Neurowissenschaftler wissen, muss man. Man muss erstmal flächendeckend anfangen, weil man sonst quasi nicht die mit der Behandlung erwischt, die es wirklich brauchen.
Ja.
Schadet es denn den anderen, die es von selber sonst hingekriegt hätten? Oder ist das, dann haben die halt ein paar Sitzungen umsonst gehabt?
Naja, glaube ich nicht, dass es schadet. Also würde mich überraschen, aber es nützt eben auch nichts. Das Problem ist eben einfach, hätten wir einen Test, hätten wir einfach irgendwie einen Verhaltensblut oder sonst was Test, dann könnten wir das den Leuten ersparen, aber es geht eben nicht. Mhm. Interessant ist übrigens die Tatsache, dass Stottern zum allergrößten Teil eine Frage von Männern ist und nicht von Frauen. Also von 5 Stotterern sind 4 männlich und nur einer ist oder eine ist weiblich.
Das liegt diesmal nicht daran, dass man bei Frauen nicht so sehr darauf achtet oder sich das anders ausdrückt oder so. Das ist tatsächlich so. Wir haben ja über männliche und weibliche Medizin auch schon
gesprochen. Ja. Moment, das ist auch eine völlig berechtigte Frage, aber dann wäre es ja eigentlich eher umgekehrt, dass man es einfach, ja genau, du hast recht, dass man es einfach nicht bemerkt, weil es nicht so wichtig.
Also Frauen reden halt komisch, oder? Keine
Ahnung. Ja,
vielleicht ist es dann eben auch das gleiche Phänomen, äußert sich aber anders. Auch das wäre mir, es gibt ja andere Sprechfehler. Also ich habe viel Sprechregie gemacht in meinem Leben. Deswegen kenne ich da viele jetzt nicht von der neurologischen Seite, sondern eher so von, ist dir eigentlich bewusst, dass du diesen Fehler beim Sch hast? Ich ein Sch-Fehler oder so? Und dann sage ich, doch, hör doch mal hin. Und die und dann sind Leute ganz entsetzt, weil sie das noch nie bemerkt haben oder so. Auch das gibt es ja.
Aber das gibt es bei Männern und Frauen, glaube ich, gleichermaßen, oder?
Ja, natürlich.
Bei Männern gibt es seltener, weil die Frauen weniger Skrupel haben, es ihren Männern mitzuteilen, glaube ich, oder vielleicht auch nicht. Keine Ahnung.
Das kann sein. Na gut, aber entschuldige, und wahrscheinlich die 17. unvermeidliche Abschweifung. Aber man macht jetzt also Therapie mit denen, die es nicht brauchen. Okay, die brauchen wir nicht weiter betrachten. Von denen, die es brauchen, wie oft ist denn die Therapie da erfolgreich?
Also es geht ja bei der Therapie nicht mehr um Heilung.
Nee.
Das war ja sozusagen die frühe Überlegung. Sondern es geht um Linderung.
Aber es geht schon darum, dass es sich, genau, Linderung.
Ja, es geht um Linderung.
Nur nicht mit der Idee, dass man völlig kaputt ist, wenn es nicht weggeht. Also man will es ja schon möglichst weit weg bekommen, aber sagt von Anfang an, du, wenn es nicht klappt, ist auch okay. Das ist, glaube ich, die Idee. Ne?
Genau. Ja. Also es geht um Linderung und es geht um sozusagen Coping. Ja, ich hasse Anglizismen, aber wie übersetzt man das in dem Fall? Den Umgang mit diesem Problem sozusagen.
Ja, also ich finde, Coping ist ausnahmsweise mal, oder Coping-Strategien ist ein schöner Begriff, ja. Man könnte es jetzt auf Deutsch mit Klarkommen überreden.
Ja, okay. Dann erlauben wir erlauben uns beide diesen einen Anglizismus und sprechen von Coping. Es geht einfach darum, Coping-Strategien zu finden. Und dazu muss man eben sagen, wenn man Stottern in welcher Form auch immer behandeln will, dann sollte man wirklich möglichst früh anfangen und es möglichst konsequent durchziehen. Also möglichst früh heißt wirklich quasi sofort. Ich weiß nicht, ob schon mit 4 Jahren oder, aber ich glaube eigentlich schon. Und möglichst konsequent, das heißt möglicherweise auch nicht nur einmal die Woche, sondern mehrfach die Woche, wurde zumindest in einigen Quellen geraten. Und gerne auch in Gruppentherapien, weil die Leute sich dann selber befreien. Mhm. Eine Frau hat mal, das war ganz lustig, sie beschrieb eine Stotterkonferenz. Die war auf einer wissenschaftlichen Konferenz, wo nur Stotterer waren.
Okay, also eine Konferenz mit Stotterern, nicht
über. Mit Stotterern, nicht über das Stottern, sondern mit Stotterern. Eine wissenschaftliche Konferenz über irgendetwas, nur mit Stotterern. Und sie beschrieb das Gefühl dort, erstens, es sei sehr laut gewesen, was natürlich eine lustige Vorstellung ist. Und zweitens, sie empfand das als sehr befreiend. Und das kann man sich ja wiederum vorstellen. Man kennt ja diesen Effekt, dass also Leute, die dann vor Gruppen reden müssen, so wie dein Referent, dann hinterher live in der Fragestunde online, dass dann also tatsächlich die Anspannung, die ja auch schon Nicht-Stotterer belasten würde, also wir fangen dann ja auch an, rot zu werden oder sehr gepresst zu reden oder so, dass diese Anspannung sich bei Stotterern dann eben noch stärker auswirkt. Mhm. Es gibt auch ganz lustige Beobachtungen von Kindern, die, wenn sie in der Gruppe sind, fürchterlich stottern. Und wenn sie mit ihrem Haustier sprechen oder mit ihrer Puppe oder mit sich selber, dann frei reden. Das heißt, den Effekt gibt es schon.
Ist das Symptom, ist dann natürlich Stottern oder die Verstärkung des Stotterns. Aber ist das Phänomen das gleiche, was wir auch haben, wenn wir eben nervös sind, bevor wir auf eine Bühne gehen und da öffentlich sprechen? Da stottern halt viele nicht, aber sie zittern, sie sprechen zu schnell, sie werden rot, sie schwitzen. Also das gibt es ja auch alles. Man atmet flach und so weiter und so fort. Ist die Ursache eigentlich die gleiche, nur das Symptom ist anders bei den Stotterern?
Ich würde sagen, die Ursache ist die gleiche. Mhm. Sie äußert sich nur da, wo wir schwach sind. Also es gibt Leute, die, wenn sie nervös sind, aufs Klo müssen.
Ja.
Und es gibt andere, denen bricht der Schweiß aus.
Gehörte ich als Kind übrigens ausdrücklich dazu. Vom Schwimmunterricht. Ich hatte furchtbar Angst vorm Schwimmunterricht. Musste ich ungefähr 100 Mal aufs Klo, gefühlt.
Schwimmen war furchtbar, ne?
Warum eigentlich? Ich liebe Schwimmen heute.
Ne? Ja, ich auch. Aber der Unterricht war... Moment, es war furchtbar. Der Höhe- und Tiefpunkt meiner sportlichen Karriere war, dass unser Sportlehrer Herr Helmich beim Schwimmen, wir konnten den den Jugendschwimmer machen. Da mussten wir tauchen, Strecke, wie auch immer, Jugendschwimmer machen. Und dann bekamen wir eine 1 in Sport. Und dann kam der plötzlich, ich hatte nie eine 1 in Sport, auch keine 2. Und als ich dann alle Disziplinen durch hatte, ja, aber das war nicht schön. Und als ich alle Disziplinen durch hatte, stand der Sprung vom 3-Meter-Brett an. Ich war noch nie vom 3-Meter-Brett gesprungen. Und dann bin ich vom 3-Meter-Brett gesprungen und ich habe mich wirklich echt überwunden.
Ich glaube, beim Jugendschwimmer ist es sogar ein Körper vom 3-Meter-Brett.
Moment. Ja. Und plötzlich sagte er, nee, das reicht nicht, ihr müsst einen Körper machen. Und ein Körper vom 3-Meter-Brett, Entschuldigung, ich bin noch nicht suizidal, aber ich wollte diese Note. Und dann sind also die Coolen sind dann alle gesprungen, ratzfatz, dann saßen so ein paar Betröppelte auf der beheizten Bank. Und als sie sich alle nicht trauten, hat er dann einen Abfalleimer auf das 3-Meter-Brett gestellt und gesagt, wir sollten uns da draufsetzen und nach vorne kippen lassen. Und das habe ich dann gemacht. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so mutig wie bei dem Fall vom 3-Meter-Brett sitzend von einem Abfalleimer, einem umgekippten Abfalleimer. Ich bekam dann übrigens aufgrund der sonstigen Leistung eine 2+. Also ein 1 habe ich nicht bekommen. Das fand ich übrigens unanständig.
Naja gut, man muss schon sagen, es ist ja kein Körper per Definition vom Abfalleimer. Aber ich bin sehr stolz auf dich, weil mir dieser Abfalleimer verweigert wurde oder auch vielleicht einfach, man kann auch einfach sagen, weil ich nicht so mutig war wie du, habe ich den Jugendschwimmer nicht bekommen.
Kein Körper?
Nee, kein Körper. Und jetzt?
Du hast ihn wegen des Körpers nicht bekommen.
Genau, richtig. Alles andere, tauchen hätte ich 5-mal so lange können und alles andere war gar kein Problem. Aber jetzt werde ich dir mal was erzählen, wo ich als Erwachsener ganz mutig war, aber auch pädagogisch mutig. Sprung vom 3-Meter-Brett, nicht mit Körper, sondern ganz normal, kein Problem. Ja? Meine Kinder haben dann angefangen, immer so ein Salto zu machen vom 3-Meter-Brett. Das war nicht super. Keine 10 Pferde hätten mich dazu gekriegt, ihnen das nachzutun. Ich bin dann einfach immer mit rauf und einfach Kerze runter. Mhm. Und dann war das so, 2 von den 3 Kindern, die dabei waren, machten dann auch ein Salto rückwärts. Und einer hat sich nicht getraut. Interessanterweise der sportlichste von diesen 3 Kindern. Und ich habe dann gesagt, Mann, du trau dich, das ist doch überhaupt... Und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, dieser clevere Sohn hat zu mir gesagt, du, wenn es so kein Problem ist, warum machst du es nicht? Jetzt muss ich dir sagen, es war vor ein paar Jahren, 4 Jahre, glaube ich, oder so, ohne jemals einen Körper vom 3-Meter-Brett gemacht zu haben, ohne jemals einen Salto vorwärts vom 3-Meter-Brett zu machen, habe ich gedacht, was soll passieren, außer dem schlimmsten Rücken- oder Bauchklatsche der Welt? Und ich habe einen Salto rückwärts vom 3-Meter-Brett gemacht. Ich habe es nicht geschafft, rechtzeitig zur Kerze zu kommen. Also meine Schienbeine haben da ein bisschen wehgetan. Aber in diesem Sommer habe ich beschlossen, mir ist das egal. Ja, bin fast 50, damals war ich noch fast 50 Jahre. Jetzt mache ich auch einen Salto vorwärts. Und jetzt mache ich einen Körper vom 3-Meter-Brett. Und das habe ich auch in diesem Sommer dann vor 4 Jahren alles gemacht.
Aber nie wieder.
Doch, ich habe danach sogar, ich glaube im Sommer danach oder so, Körper und so habe ich nochmal gemacht. Salto war ich dann, glaube ich, vorsichtig, weil ich eben wirklich das nicht geschafft habe, schnell genug rumzukommen und immer blaue Flecken auf den Schienbeinen macht auch keinen Spaß. Aber ich denke, ich würde es mich wieder trauen, weil es kann eben nicht so viel schief gehen, das muss man
naja, sagen. Naja, also Entschuldigung, vom 3-Meter-Brett, ich bitte dich. Mir taten die Oberschenkel Vorderseiten weh.
Ja,
also, das ist schon
auch tapfer.
Wie waren wir auf diese völlig ungerechtfertigte Abschweifung gekommen? Ich weiß es nicht.
Weil es
wo ging, waren wir abgeschweift?
Es ging um Nervosität. Es ging um Nervosität, das gleiche ist und sich nur anders ausdrückt. Und du hast jetzt dann von deiner 3-Meter-Brett-Angst erzählt, weil wir über Angst vom Schwimmunterricht kamen. So, jetzt habe ich den Faden wieder. Es war auch ein Whodunit. Es ging dabei los. Manche müssen, wenn sie nervös sind, viel aufs Klo. Und du hast noch jede Menge andere Symptome für.
Naja, und dann gibt es halt Leute, die werden dann, die kriegen so einen roten Flash, die werden richtig rot wie eine Verkehrsampel oder andere Dinge. Und Dinge, die man eben einfach auch aus der Entfernung bemerkt. Und das ist dann wirklich unangenehm. Und ein Stotterer fängt eben, wenn er Pech hat, fürchterlich an zu stottern.
Und jetzt habe ich einen Tipp für alle Leute, die nervös sind. Ich bin sicher, es hilft wahrscheinlich nicht bei Stotterern, aber für Leute, die nervös sind, bevor sie auf eine Bühne gehen oder öffentlich sprechen oder so, habe ich aus einem TED-Talk, wissenschaftlich belegt, es gibt die sogenannte, ich nenne sie gerne Orang-Utan-Technik. Du weißt ja, wie Orang-Utans manchmal so, also die haben ja oft die Arme so über dem Körper, ne? Mhm. Die halten sich dann auch irgendwo fest und so. Wenn man beide Arme über den Körper nimmt, also über den Kopf hochgreift, so wie Rocky kann man auch sagen, manche nennen das die Rocky-Technik, und die Arme zu Fäusten ballt und das dann 5 Minuten in der Luft hält, dann wird ein Hormoncocktail ausgeschüttet, weil wir eben doch Primaten sind, primitive Primaten, der verhindert ungefähr eine halbe Stunde lang, dass du nervös wirst. Also das ist wirklich.
Und das hast du probiert und als
das
bewährt?
Ich probiert, das sage ich in all meinen Workshops, wenn es darum geht, irgendwie zu moderieren, Medientraining und so weiter und so fort. Und jeder, der sich traut, das zu machen, der berichtet auch von großen Erfolgen. Aber es lässt sich eben auch messen. Also, und du kannst natürlich dir dann weiterhin Sorgen machen. Du kannst Angst haben zu versagen. Aber du kannst nicht mehr diesen Fluchtreflex haben, diese
Nervosität,
die dann. Genau.
Du bist hormonell auf Kampf eingestellt.
Ja, und das ist wirklich schön. Und meistens ist es ja so, nach der ersten Viertelstunde ist man eh nicht mehr ganz so nervös, dann geht es. Und natürlich soll man das nicht machen am Bühnenrand, wo einen jeder sieht, sondern ich sage immer, ja. Jeder hat doch die Chance, eine Viertelstunde vorher nochmal sagen, ich muss nochmal schnell aufs Klo. Oder 20 Minuten vorher. Dann macht man das, aber man muss es machen. Den Trick kennen reicht nicht aus.
Das wäre in diesem Fall dann aber eben auch ein entsprechend guter Tipp, weil er eben die Ursache der Verstärkung des Symptoms bekämpft.
Das auf jeden Fall.
Ne? Und wenn tatsächlich das Problem durch Nervosität verstärkt wird, was eben der allgemeinen Erfahrung entspricht, dann ist es relativ logisch, dass das hilft. Und ich möchte mal eins betonen. Also die Wahrnehmung von Stotterern, die hängt immer noch bei ganz vielen Leuten quer, weil sie einfach sagen, das ist psychisch. Im Sinne von, jetzt reiß dich mal zusammen oder der hat doch eine Macke oder wie auch immer. Und das ist es eben sehr, sehr ausdrücklich nicht. Man kann heute mit modernerer Technik schlicht und einfach feststellen, dass das Problem im Kopf entsteht.
Man weiß nicht genau, wie das Problem entsteht, aber man weiß, es ist dort.
Nee, man weiß noch ein bisschen mehr. Man weiß, dass es im Kopf entsteht, also psychische Probleme entstehen auch im Kopf. Aber dieses entsteht eben nicht auf dieser Ebene, sondern es entsteht durch strukturelle Veränderungen im Kopf, durch Vernetzungsveränderungen im Kopf. Und die kann man eben messen. Das sind nicht übermäßig große Studien, aber die geben eindeutige Hinweise darauf, dass da etwas mit der Verschaltung und der Steuerung nicht ganz stimmt. Also zum Beispiel weiß man, dass beim Sprechen, bei Leuten, die stottern, der ventrale prämotorische Kortex links abgeschwächt arbeitet. Das ist jetzt erstmal eine bescheuerte Aussage, weil sie ja irrelevant klingt. Nur, man kann sehen, dass dort etwas verändert ist. Und wenn das so ist, dann ist die Aussage, jetzt reiß dich mal zusammen, eben ganz offensichtlich eine schwachsinnige Aussage.
Eher kann man irgendwann darüber nachdenken, ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt gibt, aber man kann ja auch das Gehirn durch Elektro...
ja, Moment, dazu kommen wir.
Ihr seid weiter, als ich dachte.
Ja, und man kann feststellen, dass es eine Vernetzungsproblematik gibt, also Verschaltungsproblematik, wenn man so will. Und man kann eben sehen, wenn man es ganz verkürzt sagt, dass hemmende und stimulierende Teile normalerweise in einem Gleichgewicht sind, beim Reden überhaupt, bei jeder Art von Handlung. Und dass in diesem Fall das linke Gehirn vom rechten ein wenig ausgebremst wird. Das ist eine verkürzte Aussage, die ist aber im Kern trotzdem richtig. Und diese beiden Aussagen machen eben einfach klar, zusammenreißen ist nicht die Lösung von Stottern. Die Leute sind nicht einfach, die reißen sich nicht zusammen, sondern dieses Problem ist nicht durch Disziplin oder sonst etwas zu lösen. Hinzu kommt, dass man festgestellt hat in Zwillingsstudien, dass Stottern zu einem erheblichen Teil auch vererbt wird. Das heißt, da tauchen Zahlen auf, je nach Studie zwischen 42% und 85%.
Also das heißt, die Anlage für diese andere, ich will es hier mal nicht werten, aber diese andere Vernetzung, die dann auch zum Stottern führt, scheint erblich bedingt.
Ja, zum Teil.
Ja.
Also auch die extremen Studien sprechen von 85%, das heißt, es bleiben 15% oder 58%, wobei die Präzision der Zahl eine Präzision nahelegt, die es einfach nicht gibt. Aber der größere Teil scheint ererbt und der kleinere Teil scheint durch Faktoren hinzuzukommen oder überhaupt zu entstehen, die wir nicht wirklich kennen. Da mögen verschiedenste Faktoren, man hat früher vermutet, dass es wirklich angstbesetzte Erlebnisse sind oder auch das Umschulen von Linkshändern auf rechts wurde angeschuldigt oder so. Das hat sich aber alles letztlich nicht bestätigt. Es gibt noch Faktoren, die wir nicht kennen. Die Gene spielen eine Rolle, andere Faktoren spielen auch eine Rolle. Die Psyche spielt keine Rolle. Sie kann den Effekt verstärken bei Angststörungen, sie kann den Effekt verstärken, wenn die Kinder oder die Jugendlichen dann wirklich zu Selbstwertproblemen kommen, wenn die wirklich sozial sich zurückziehen, wenn sie Angst haben, in Gruppen überhaupt aufzutreten. Aber die primäre Ursache ist eine andere, die nicht einfach so wegzumachen ist.
So, und jetzt, du hast mich gerade eben gebremst. Ich habe mich bremsen lassen, aber dann erzähl jetzt auch mal über das, was man mit Strömen machen kann.
Die Behandlung von Stotterern beginnt möglichst früh, das hatte ich erwähnt, und möglichst konsequent, das hatte ich auch erwähnt. Es gibt verschiedene Techniken der Behandlung. Mhm. Die eine hört auf den schönen Namen Fluency Shaping. Das heißt aber ja auch nichts anderes, als sozusagen die Flüssigkeit der Sprache zu formen oder zu verstärken oder wie auch immer.
Es ist was man einfach erfindet, um es dann hinterher gut auf eine Rechnung schreiben zu können.
Ja, ja. Was aber nicht heißt, die Behandlung schlecht ist. Das heißt einfach der Begriff ist toll.
Der klingt erstmal schön. Man kann sich irgendwie alles und nichts darunter vorstellen. Genau.
Also es geht darum, das Stottern in irgendeiner Form zu modifizieren, und es geht darum, den Sprechrhythmus zu verändern, und es geht darum, den Stimmansatz zu verändern. Und mit diesen Behandlungen, gibt es verschiedene Schulen, wie auch immer, aber mit diesen Behandlungen kann man Stottern reduzieren, auf eine Art reduzieren, dass die Leute damit hoffentlich sehr gut leben können und jeden von ihnen gewünschten Beruf ausüben können. Also keinen, der einen sozialen Rückzug voraussetzt. Ich habe die Geschichte von einem Menschen gelesen, der unbedingt Tierarzt werden wollte und der dann irgendwie den Eindruck hatte, als er sich beworben hat, hat er völlig versagt, der bekam noch nicht mal raus, wie er heißt. Und dann hat er sein ganzes Leben aufgegeben, aber einige Zeit später war er dann eben Tierarzt, es geht. Und der Strom besteht darin, dass man durch Gleichstromstimulation, also sehr, sehr niedrig Spannung, Gleichstromstimulation von außen, also nicht direkt auf dem Hirn, sondern eben durch die Kopfhaut durch. Und das sind auch nicht diese epileptischen Anfälle, die man auslöst, sondern eine ganz, ganz, ganz moderate Form von Gleichstrom, kann man Lernprozesse im Gehirn sozusagen verstärken oder beschleunigen. Und es gibt eben die Theorie, dass man durch eine solche Gleichstromstimulation diese Behandlung, die man aber macht, also die Stotter-Modifikationsbehandlung, die man macht, dass man sie durch eine gleichzeitige Gleichstrombehandlung verstärken kann. Das zum Beispiel ist eine der möglichen Hoffnungen. Medikamentöse Therapien sind auch eine Option, die aber noch nicht sozusagen ein Standard sind. Die sind auch vielleicht nicht gut oder nicht in allen Fällen gut, aber diese Optionen gibt es. Also man kann Stottern mittlerweile einigermaßen gut behandeln. Nicht auf null, aber verbessern.
Und wenn sich bei einem nicht so wahnsinnig viel verbessern ließe, dann muss man ja immer noch sagen, ist man in guter Gesellschaft. Spitzenwissenschaftler habe ich erwähnt. Könige kennen wir alle aus The King's Speech. Also es kommt in den besten Familien vor.
Ich habe gehört, Marilyn Monroe soll gestottert haben. Was mich wundert, weil ich sie in ein paar Filmen gesehen habe und da stotterte sie nicht. Also sie hat das offensichtlich
gehört. Du weißt, dass Dieter Thomas Heck, der Dampfplauderer, der Showmaster, dass der ein schwerer Stotterer war in seiner Jugend?
Ernsthaft?
Der hat deshalb so schnell gesprochen, weil er sagte, wenn er schnell spricht, ist das Stottern weg. Das war seine Methode, damit umzugehen. Und dann, meine Damen und Herren, kann wieder gehen. Und das war das Tempo, in dem das Stottern dann nicht auftrat. Ja? Also das war seine Coping-Strategie, um dieses Wort hier
zu sagen. Es gibt noch einen Coping-Tipp. Der Tipp besteht einfach darin, da hat jemand in irgendeinem Artikel, weiß ich nicht mehr, das Bild eines Schlittschuhläufers erwähnt, der umso häufiger hinfällt, je stärker die Angst vor dem Hinfallen ist. Das ist ja auch plausibel. Wenn ich panische Angst davor habe, auszugleiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hinfalle, größer.
Na klar, kennen wir alle. Wenn man jetzt mal sagt, guck mal, der wird rot, dann wird er gleich doppelt so rot, dann ist er irgendwann lila.
Guck mal, die Verkehrsampel, buff.
Ja, genau.
Gab einen in unserer Gruppe, grauenhaft. Genau. Und wenn du akzeptierst und wenn deine Umgebung akzeptiert, dass du stotterst, wenn du also keine Angst mehr vorm Hinfallen hast, also vor dem ersten Stottern, wenn du keine Angst mehr davor hast, dass das passiert, dann wird es wahrscheinlich weniger passieren, weil die panische Angst davor einfach nicht deine gesamte Rede prägt und versaut. Das heißt, das ist auch ein wichtiger Faktor. Und ein Tipp, also manchmal sind Tipps ja wirklich erschütternd einfach, ein Tipp für die Umgebung. Wenn jemand stottert, dann gibt es tatsächlich immer noch wahr und wahrhaftig Leute, die dann sagen, du musst langsamer sprechen. Und es ist natürlich ein total irrer Gedanke, einen erwachsenen Stotterer vor sich zu haben und ihm den Tipp zu geben, langsamer zu sprechen.
Ja, weil er das bestimmt noch nie in seinem Leben ausprobiert hat.
Nee, noch nie. Auf den Gedanken ist er noch nie gekommen.
Nee, hat ihm auch noch nie einer
gesagt. Der stottert seit dem 4. Lebensjahr. Und jetzt, in diesem Moment, hört er von dir, der du guten Willens bist, hört er, dass er langsamer sprechen soll, um nicht zu stottern. Man ahnt, dass dieser Tipp sein Leben nicht wirklich verändern wird. Allerhöchstens die Beziehung von dir zu ihm oder ihr oder so.
Also an dieser Stelle, ich meine, gleich kommt überhaupt eh wieder der Abhänger und da wird unsere E-Mail-Adresse nochmal gesagt. Aber an dieser Stelle nochmal ausdrücklich. Also wenn ihr selber Stotterer seid und Erfahrungen damit habt oder vielleicht Stotterer in der Verwandtschaft, im Freundeskreis habt, falls ihr was beichten möchtet, weil ihr was so furchtbar Falsches gemacht habt mit Stotterern oder so. Oder wenn ihr selber drunter leidet und es einfach nicht mehr hören könnt, dass Leute sagen, geh doch mal zum Therapeuten und sprich gefälligst langsamer. dann freuen wir uns auf jeden Fall über eure Mail an mail@gehirnfinger.de. Und ansonsten nehmen wir euch so, wie ihr seid. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.